Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Zukunftsmusik, ein Podcast vom Zentrum Zukunft der Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid.
Und auch ein herzliches Hallo von meiner Seite zu unserer 18. Folge. Wir reden heute über die Frage, ob und wie Open-Source-Software und KI-Lösungen eine Chance für KMU sind bzw. sein könnten. Ich freue mich, dass auch Tanja wieder mit an meiner Seite ist. Hallo Tanja.
Hallo Martin, ich freue mich auch auf eine neue Runde.
Tanja, wir nehmen ja gerade im Hochsommer auf und natürlich wird überall über das Wetter ganz heiß diskutiert. Im wahrsten Sinne des Wortes, kurze Frage an dich. Nutzt du eine Wetter-App auf deinem Handy?
Ja, ich nutze die App vom Deutschen Wetterdienst und ich finde die auch ziemlich gut. Ich fahre nämlich sehr viel Fahrrad. Und was mir an dieser App besonders gut gefällt, ist, dass man sehr gut sieht, wo Regengebiete langziehen und wie lange man warten muss oder so. Also da hat mir diese App schon echt gute Dienste erwiesen.
Guter Tipp, ja. Was vielen nämlich gar nicht so bewusst ist, bei kommerziellen Wettervorhersageanbietern werden eine ganze Reihe von Daten erhoben bis hin zu präzisen Standortdaten der Nutzenden. Diese Daten werden dann teilweise an über 800 Firmen verkauft und das ist für ein bisschen Komfort, wie ich finde, ein ziemlich hoher Preis. Das Beispiel zeigt, wie schwer es ist, seine eigenen Daten zu schützen und im Griff zu haben. Und darüber wollen wir heute mit Jeremias Haberland vom gemeinnützigen Verein Local IT sprechen. Der Verein möchte digitale Souveränität und freie Software fördern. Später dazu mehr. Kurz zu Jeremias. Er hat Gesundheitspädagogik studiert und sich während des Studiums selbstständig gemacht und seitdem mehrere Unternehmen gegründet und im Jahr 2021 den Verein Local IT. Und als ich gesehen hatte, dass Jeremias beim Future Talk des Zukunftszentrum Nord eingeladen war, habe ich ihn gleich angesprochen, ob er nicht auch bei uns in der Zukunftsmusik einen Beitrag machen möchte. Ich freue mich, dass er gleich zugesagt hat. Hallo Jeremias, willkommen in der Zukunftsmusik.
Ja, hallo Martin, hallo Tanja und vielen Dank für eure Einladung.
Jeremias, euer Verein ist in Mechow, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Das Bundesland ist ja im Moment, kann man so sagen, das Mekka für digitale Souveränität in Deutschland, weil hier die Landesregierung entschieden hat, ihre IT auf Open-Source-Lösungen umzustellen. Was denkst du, wie kommt das, dass ein ländlich geprägtes Flächenland wie Schleswig-Holstein bei dem Thema so weit vorne ist?
Das ist natürlich eine gute und auch interessante Frage. Ich vermute, dass vor allen Dingen kleinere Entscheidungsstrukturen es möglich machen, Sachen auszuprobieren. Also wenn ich jetzt ein Bundesland nehme mit viel mehr Einwohnern, mit viel mehr Verwaltungsaufwand, dann ist natürlich die Hürde viel größer, das überall durchzusetzen. Wenn man kleinere Strukturen hat, ist es natürlich einfacher, Sachen auszuprobieren und halt Menschen zu überzeugen. Also das sieht man ja vor allem auch in den nordischen Ländern, die nicht nur was Open Source angeht, sondern vor allem auch was Digitalisierung angeht, ja meist immer ein paar Schritte voraus sind. Und ich führe das darauf zurück, genau, dass halt kleinere Entscheidungswege, kleinere Gruppen mehr möglich machen, Sachen auch auszuprobieren und neue Wege zu gehen.
Ja, euer Verein macht ja eine ganze Reihe von spannenden Aktivitäten, um digitale Souveränität zu stärken. Ihr habt zum Beispiel eine digitale Kollaborationsplattform entwickelt oder veranstaltet Barcamps. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg noch mal ein bisschen was über den Verein erzählen. Was sind eure Ziele? Wer engagiert sich mit? Und an wen richtet sich denn das Angebot?
Also unsere Ziele sind genau die Stärkung von digitaler Souveränität. Und wie machen wir das? Indem wir natürlich digital souveräne Lösungen bereitstellen, darüber informieren und auch selber entwickeln. Das heißt, wir haben einmal ein Beratungsangebot, wenn kommunale Strukturen, KMUs, zivilgesellschaftliche Organisationen sagen, okay, wir wollen jetzt weg von den großen Big Techs hin zu, okay, wie schaffen wir das eigentlich, digital souverän zu werden? Bieten wir halt ja Beratung an und sagen, was es für Möglichkeiten gibt, Best Practices etc. Das ist ein Teil. Und der andere Teil, das wir auch gesehen haben, es gibt zwar auch schon viele Lösungen, aber es gibt auch immer noch Hürden, vor allen Dingen auch, wenn wir mit Personen oder Organisationen reden, die sagen, okay, das ist ja ganz nett, aber da fehlt mir das, das hatte ich mal bei Microsoft oder ich habe das und das fehlt mir bei Google. Und dann schauen wir, okay, was braucht es dort? Und das ist natürlich auch wieder das Schöne an der Open-Source-Welt, dadurch, dass der Code und die Software soweit offen ist, ist es natürlich auch änderbar. Das heißt, man kann auch viel individualisieren und dann halt dementsprechend auch anpassen, was jetzt bei Microsoft oder Google nicht ist. Wenn man da eine E-Mail hinschreibt und sagt, ich hätte gern das Feature, dann sagen sie ja, schaut auf unsere Roadmap, vielleicht ist es irgendwann dabei. Ja, das ist auch ein Schritt. Und genau, wer ist eigentlich bei uns im Verein? Also klar, ist natürlich ein großer Anteil Techies und IT-Nerds dabei. Wir haben aber auch Leute, die aus dem Bildungsbereich kommen und genau solche Formate fortführen, Vorträge geben in dem Bereich.
Total spannend. Und ist das dann, wenn ihr einen größeren Auftrag sozusagen habt, ist das dann kostenpflichtig oder wie finanziert ihr euch oder ist es alles freiwillig?
Also das sind verschiedene Strukturen. Also als gemeinnütziger Verein ist es ja möglich für uns auch einfach Fördergelder zu beantragen. Und je nach Förderprogramm bieten wir dann halt auch kostenlose Beratung an. Wir nehmen natürlich auch Spenden an. Und wenn wir halt genügend Spenden haben, können wir natürlich auch Projekte starten, wie zum Beispiel auch unsere Barcamps, wo wir ja verschiedenste Akteure, sowohl Leute, die halt technikaffin sind, auch als auch Menschen, die halt nach Lösungen suchen, zusammenbringen. Und da ist auch ein Großteil auch einfach an Ehrenamtlichen, die das aufbauen. Gleichzeitig haben wir auch einen Geschäftsbereich mit unserem Verein, wo wir natürlich auch Aufträge annehmen und auch Beratungen auch gegen Geld anbieten. Mhm.
Ja, spannende Kombi. Kommen wir vielleicht mal zum Thema Open Source an sich. Wie sieht denn da gerade so die Open-Source-Landschaft in Deutschland oder Europa aus? Was tut sich so an Entwicklungen? Was gibt es so Neues im Moment?
Also das Schöne eigentlich zu sehen, vor allen Dingen auch in Europa und auch in Deutschland, dass es halt viele Projekte gibt, die irgendwie federführend sind. Also ein Beispiel, ich glaube, die Nextcloud kennt jeder, die ihren Sitz in Stuttgart haben. Wir haben Pretix und Zamart aus Berlin. Pretix ist ein Veranstaltungsmanagement-Ticketsystem. Zamart ist ein Helpdesk-System, also wo man Supportanfragen annehmen können. Wir haben noch ein Umfragetool in Kiel, die sitzen. Wir haben Vicunia, die in Lübeck sitzen. Also wir haben schon große Softwareprojekte, die aus Deutschland kommen und jetzt ganz davon abgesehen von der großen Linux-Community, die es in Deutschland und auch Europa gibt. Und ich glaube, das ist halt ein Teil von dem Weg, sich einmal unabhängig machen zu wollen von den großen Playern. Ich habe aber auch das Gefühl, Open Source hat auch ganz viel Schnittstellen mit demokratischen Prozessen zu tun. Und die sind ja vor allen Dingen auch in Europa sehr stark. Und das spiegelt sich auch in der Open Source Welt wieder. Was eine Herausforderung ist, gerade für die Open Source Community aus meiner Sicht, ist die aktuellen Sprachmodelle, die ja sehr affin darin sind, auch Lücken zu finden. Wobei man das auch wieder als Vorteil sehen kann. Da ist jetzt gerade eine große Welle und Sprachmodelle gucken über die quelloffenen Software und sagen, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Aber die können natürlich dann auch wieder geschlossen werden, was ja bei proprietärer Software denn nicht so einfach verfolgt werden kann oder halt andere Ressourcen und Mittel benötigt. Genau, ich glaube, soweit ein kurzer Ausflug in die Open-Source-Ebene von Deutschland und Europa.
Jeremias, jetzt sind wir gleich so richtig tief eingestiegen in das Thema, aber ich stelle mir so vor, dass wir vielleicht Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die gar nicht so richtig wissen, was Open Source vielleicht ist. Wir benutzen das so selbstverständlich. Kannst du für jemanden, der sich kaum auskennt, nochmal ganz grundlegend sagen, um was es geht bei Open Source?
Genau, kann ich gerne machen. Und zwar, wenn ich erstmal den Begriff Open Source habe, dann heißt es eigentlich quasi, der Quellcode der Software ist irgendwie einsehbar. Das kann man sich vorstellen im Internet, wie es irgendwie so Wikipedia gibt. Dann gibt es halt so eine Seite und dann ist da halt Wissen drauf. Und so ist das auch mit dem Quellcode. Also gibt es dann so GitHub oder GitLab, gibt es halt verschiedene Portale, wo dann halt quasi die Person, die die Software schreibt oder die Firma, die Organisation diesen Code hochlädt. Das heißt, ich oder Leute, die IT-affin sind oder man sagt als Unternehmen dann, okay, es gibt Plattformen, die halt den Quellcode getestet haben oder ich kann auch eine Firma beauftragen und sagt, schaut euch nochmal den Quellcode an, damit ich auch wirklich weiß, was diese Software macht und was nicht. Wenn ich nämlich zum Beispiel der Software Zugang auf Mikrofone, Kameras etc. gebe, dann ist es schon interessant zu wissen, ob die Software das nicht auch irgendwo anders hinschickt oder ob was sie letzten Endes mit den Daten macht. Und das ist schon auch irgendwie so ein Vorteil zu sehen, okay, ich weiß, was die Software macht. Ein Gedanke, der dann oft kommt, ist, ja, dann ist die Software doch unsicher, weil man sieht doch den Quellcode. Das ist meist halt das Gegenläufige, dadurch, dass der Quellcode offen ist, sind nämlich schon viele dran und dann gibt es halt Leute, die den auch Quellcode dann anschauen und sagen, ja, hey, hier, ich habe hier eine Lücke gefunden und das dann auch melden. Und das passiert ja jetzt quasi auch mit den Sprachmodellen, dass man dann halt auch selber die Entwickler Sprachmodelle da drüber schicken und quasi dann, also Sprachmodell / die KI dann sagt, ja, da ist noch ein Fehler oder da ist noch eine Lücke und das muss behoben werden. Also Open Source heißt jetzt erstmal, der Quellcode ist offen. Das heißt aber noch nicht, dass ich zum Beispiel diese Software frei verwenden darf. Das heißt, ich sehe dann, der Quellcode ist offen und dann gibt es halt eine Lizenzbestimmung. Und die kann auch sagen, wenn ich das halt nutzen will, muss ich der Firma, der Organisation Summe X zahlen pro Jahr, pro Monat, je nach Lizenzmodell. Und darf das auch nicht selber irgendwie weiterverwerten oder verändern. Der zweite Bereich, der dann kommt, sprechen wir von Free Open Source, also freier Software. Und da gibt es dann auch spezielle Lizenzmodelle nochmal, aber da geht man wirklich von auch aus, dass man es halt so nutzen kann, ohne Lizenzgebühren zu zahlen. Und ich letzten Endes als Unternehmen das dann auch kostenfrei nutzen kann. Und das ist noch eine wichtige Unterscheidung. Da gibt es dann auch spezielle Lizenzen, wenn ich zum Beispiel die Software dann auch verändere, ob ich das dann auch wieder in die Community oder zu diesem Softwareprojekt zurückspiegeln muss. Das ist immer noch mal lizenzunabhängig. Aber um es einfach mal unterzubrechen, gibt es einmal Open Source. Das heißt, der Quellcode ist offen einsehbar, aber nicht frei nutzbar. Und es gibt Free Open Source. Und da kann ich auch quasi den Code dann selber verarbeiten, vervielfältigen und ohne Lizenzgebühr verwenden. Aber ganz wichtig, bevor ich eine Open-Source-Software verwende, immer schauen, welches Lizenzmodell ist dahinter. Da gibt es ein paar gängige, da kann man auch schnell recherchieren, welche man mit was machen kann. Also das ist immer nicht ganz so komplex, wie es am Anfang scheint. Wir beraten dazu auch. Es gibt aber auch ganz viele andere Organisationen, die dann dabei helfen, dann zu gucken, hey, passt dieses Lizenzmodell jetzt so, wie ich die Software einsetzen mag.
Sehr, sehr spannend. Also weil wir als User ja oft in so einer Blackbox uns befinden und uns da auch ein bisschen dran gewöhnt haben, ist das toll, mehr über diese Open-Source-Lösungen zu erfahren und welche Möglichkeiten da drin liegen, sowohl für Unternehmen als auch für demokratische Prozesse. Deswegen freuen wir uns auch sehr, dass du heute hier mit dabei bist bei dem Podcast. Kommen wir jetzt zu unserer Arbeit. Also das Programm der Zukunftszentren beschäftigt sich halt mit dem Wandel der Arbeitswelt und richtet sich halt vor allem an kleine und mittlere Unternehmen. Also wir helfen denen dabei, sich auf den Weg in die Zukunft sozusagen zu machen. Und stell dir vor, die spricht ein Handwerksunternehmen an mit ungefähr 20 Mitarbeitenden und fragt, wie es am besten sein IT-System umstellen kann auf Open Source. Was würdest du ihm empfehlen? Warum können Open Source Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen interessant sein? Und in welchen Fällen würdest du vielleicht sogar davon abraten?
Ich glaube, zuerst würde ich halt dem Handwerksbetrieb nachfragen oder fragen, was speziell seine Anforderungen sind. Also welche Software nutzt er schon, wo will er hin und was sind so die Herausforderungen? Also quasi so eine Bedarfsanalyse zu machen. Und so gehen wir auch klassisch vor, dass wir erstmal so einen Ist-Bestand nehmen und dann auch noch fragen, okay, gibt es dann irgendwelche Pain Points, also irgendwelche Schmerzbereiche, wo was geändert werden soll? Und dann schauen wir an, was gibt es dann für vorhandene Lösungen oder was werden zum Beispiel für proprietäre, also quasi nicht Open Source Lösungen eingesetzt und gibt es schon Alternativen auf dem Markt? Und dann zu schauen, was ist eigentlich der Hintergrund? Also will die Person jetzt zum Beispiel Kosten sparen? Dann kann das ein Punkt sein, dass wir sagen, okay, sie haben halt ein proprietäres System, die haben ihre Preise jetzt schon wieder erhöht und wieder erhöht. Gibt es da nicht eine Open-Source-Lösung mit irgendeinem Lizenzmodell, dass sie zum Beispiel auch komplett lizenzfrei nutzen können? Das ist so ein Ansatz, um zu gucken. Ich will einfach Kosten sparen. Das andere ist, ich bin nicht zufrieden mit diesem Dienstleister, den ich habe oder der diese proprietäre Software anbietet. Das ist ja auch meist das Problem. Das ist dann eine Firma und wenn die nicht guten Support geben, ja, dann bin ich da abhängig. Wenn ich aber auf Open-Source-Software umsetze, dann ist es meist so, dass es verschiedene Dienstleister gibt. Das heißt, wenn ich dann sage, ich bin jetzt umgezogen mit dem einem Dienstleister und irgendwann nach 5 Jahren oder weiß nicht, die Geschäftsführung ändert sich oder es ist doch irgendwas passiert, dann muss ich nicht mein ganzes System umstellen, sondern suche mir einfach einen neuen Dienstleister und sage ja, hier, ich nutze diese Open-Source-Software, ich habe ja gesehen, ihr bietet die auch an und habe dann halt nicht so einen hohen Wechsel, weil ein Wechsel braucht ja auch immer Zeit und Kosten. Und dann bin ich auch bei dem anderen Punkt oder bei einem weiteren Punkt noch zu sagen, ja, habe ich denn auch als Betrieb gerade diese Ressourcen, weil eine Umstellung kostet auch erstmal was, auch wenn es vielleicht die Lizenzgebühren, dann die Kosten gesenkt werden, habe ich erstmal einen Ressourcenaufwand. Wie ist das mit meinen Mitarbeitenden? Gibt es da gerade die Ressourcen dafür? Also da auf einmal auch so einen Realitätscheck zu machen. Wie viel Aufwand ist dann gerade da? Gibt es irgendwie die Winterpause, wo wir eh gerade weniger Aufträge haben? Ist es da sinnvoll, sowas umzusetzen? Genau, also dieser eine Punkt wäre die Kosten. Ein weiterer Punkt ist dann wertegetrieben. Also es gibt auch Betriebe, die sagen, okay, ich will nicht mein Geld irgendwie an Microsoft oder Google geben, Und für mich ist es wichtig, Software hier in Europa oder Deutschland zu stärken. Das ist natürlich auch eine Motivation, die da sein kann. Das Weitere ist, und das ist eigentlich gerade eher eine sehr neue Erscheinung zum Thema Resilienz, das würde ich aber eher quasi auf die US-Produkte ansehen. Also da gab es ja auch Sanktionen. Also ich weiß nicht, inwieweit in Erinnerung war, letztes Jahr wurde halt vor allen Dingen der Internationale Gerichtshof, der in der EU sitzt, sowohl RichterInnen als auch Chefankläger, wurden dann halt auf einmal die E-Mail-Zugangskonten von Microsoft gesperrt. Das ist natürlich weit hergeholt, ob das jetzt auch ein KMU-Betrieb jetzt betreffen würde, aber es ist eine reelle Gefahr. Das andere, was wir sehen, wir hatten jetzt das Sprachmodell von Anthropic Fable, was halt einmal eingeführt wurde und dann nach ein paar Tagen hat die US-Regierung gesagt, nee, nur noch für US-BürgerInnen diese Software oder diese KI zu verwenden. Und was ist, wenn die US-Regierung auf einmal sagt, auch die vorigen Anthropic oder letzten Endes Claude-Modelle sollen auf einmal vom EU-Markt verschwinden oder sollen da nicht mehr angeboten werden. Das heißt, man macht sich dann auf der Ebene quasi abhängig und wenn man Open Source nutzt, halt unabhängig und dadurch resilienter. Das funktioniert natürlich auch mit proprietärer Software aus Deutschland und EU und da bin ich auch dafür. Also wenn ein Unternehmen kommt und sagt, ja, hey, wir haben hier auch eine gute Software und das unterliegt halt quasi den Datenschutzanforderungen aus der EU und Deutschland, dann würde ich auch sagen, ja, das ist gut. Bleib da, wenn du zufrieden bist, mach das, da musst du jetzt nicht zu Open Source wechseln. Da gibt es zwar auch noch Gründe, aber und ich glaube, der letzte Punkt ist für mich noch das Thema wirklich halt Datensicherheit. Also wie wichtig, sensibel sind die Daten? Was natürlich auch jedes Unternehmen für sich evaluieren. Da beraten wir zu auch und da gibt es auch andere, die dazu beraten, wie wichtig sind diese Daten, weil es gibt oder auch vor allen Dingen stoße ich vielleicht vor oder gegen deutsche oder EU-Gesetze und da ist natürlich sehr problematisch, vor allen Dingen mit dem AI-Act auch in den USA, was ja immer noch erlaubt, dass die US-Regierung halt, wenn bestimmte Fälle eintreten, auch auf Daten halt bei den Big Tech halt zugreifen dürfen und dann sich halt nochmal die Frage zu stellen, ja, habe ich so sensible Daten, dass ich sage, nee, da will ich einmal meine KundInnen schützen, aber will auch mich rechtlich schützen, dass nicht irgendwie eine KundIn mich dann halt anklagt. Von daher, ja, ist das halt der letzte Punkt, wo man nochmal drauf schauen muss, okay, wie sensibel sind die Daten und habe ich dann nicht mit einer Open-Source-Lösung oder mit einer proprietären Lösung aus Deutschland, Europa, fahre ich da einen besseren Weg?
Was wäre denn so ganz praktisch gesehen so der beste Prozess? Eher schrittweise irgendwie umstellen, erstmal mit einem paar Rechnern irgendwie ein Pilotprojekt starten und sagen, okay, da mache ich jetzt Linux drauf und die entsprechenden Programme, die ich ausgewählt habe, oder sagst du eher, okay, komplett alles umstellen und dann halt, ja, wie du gesagt hast, vielleicht irgendwie eine Winterpause oder sowas nutzen?
Also es ist auch wieder sehr individuell, wie die Ausgangslage ist. Ein paar Beispiele. Wenn es ein akutes Problem zum Beispiel gibt und es in einer Geschichte, also nehmen wir zum Beispiel jetzt mal so Ticketverkauf, man ist irgendwie ein Veranstalter oder VeranstalterInnen und mag die Tickets verkaufen und ist mit dem aktuellen System halt unzufrieden. Und dann würde ich halt sagen, ja, ihr müsst ja jetzt nicht direkt eure ganzen Rechner auf Linux umstellen, sondern ihr nutzt da gerade irgendein Tool. Gibt es nicht ein Open-Source-Tool? Dafür schrittweise zu gucken, wo ist gerade noch das größte Problem und da schon mal auf Open Source umzustellen. Bei manchen Sachen kann es auch sinnvoll sein, dass man sagt, okay, ich bin jetzt wirklich so von Windows und den Lizenzmodellen irgendwie so angenervt, ich will jetzt halt meine ganzen Systeme ändern. Aber selbst dann würde ich halt schauen, okay, welche Software wird denn gerade unter Windows noch genutzt und funktioniert die nicht auch unter Linux? Also da bin ich dann wieder bei den Spezialfällen oder zu sagen, okay, was ist letzten Endes der Anwendungsfall? Und ich würde aber immer vor allen Dingen schauen, okay, wo ist gerade der größte Schmerzpunkt und da gucken, okay, kann ich da jetzt schon mal umstellen und das dann schrittweise zu machen. Vor allen Dingen auch, um sich halt einmal an das ganze Modell von Open Source zu gewöhnen. Wie funktioniert das? Wie ist das mit den Dienstleistern etc., um da halt einen Einstieg zu bekommen. Was wichtig ist bei der Open Source Wahl, also da bin ich immer noch zu gucken, dass man vorher sich die Software wirklich gut anguckt, weil so wie es gute und schlechte proprietäre Software gibt, so gibt es auch natürlich gute und schlechte Open-Source-Software. Also Open-Source ist nicht immer der heilige Gral, sondern es gibt auch schlechte Open-Source-Software. Und dann muss man halt wirklich, und mit schlecht meine ich dann im Sinne zum Beispiel von der UX, UI, heißt von der Bedienbarkeit, wie finde ich was? Und wenn ich von Leute in meiner Firma, in meinem Betrieb habe, die halt vielleicht nicht so technikaffin sind und sich irgendwo schnell mal irgendwo durchklicken, ist halt so eine gute UX, UI, also Bedienbarkeit, sehr wichtig. Und da vorher das auch nochmal zu testen, also zu sagen, hey, ich habe jetzt hier, also vielleicht die Person, die das entscheidet, ist irgendwie technikaffiner, denen wird die Software gezeigt und dann auch, ja, finde ich ja hier zurecht, sondern auch mal wirklich einen kleinen Piloten zu starten mit vielleicht Leute aus dem Team oder Mitarbeitenden, die nicht so technikaffin sind und zu gucken, hey, kommt ihr mit der Software zurecht? Und das würde ich dann vor allen Dingen bei Software nehmen, wo ich schon weiß, die hält zum Beispiel mit der UX, UI nicht so mit wie proprietäre Systeme. Das kann aber auch ganz unterschiedlich sein. Es gibt auch hervorragende proprietäre Software, die viel besser in der UX oder UI sind als die proprietären Alternativen.
Jeremias, ich höre auf jeden Fall raus, dass man immer im Einzelfall schauen muss, was für die jeweilige Situation oder für den jeweiligen Ansprechpartner irgendwie die richtige Lösung ist. Und so ähnlich arbeiten wir auch bei den Zukunftszentren. Bei uns sind BeraterInnen in den ganzen Regionen unterwegs und die gehen ganz individuell auf die Unternehmen ein und schauen sich Prozesse an und dann schaut man, was macht Sinn, in dem Unternehmen zu digitalisieren, was macht keinen Sinn. Und so ähnlich arbeitet ihr ja auch. Und was bei uns auch nochmal ganz wichtig ist, dass wir versuchen, diesen Prozess so demokratisch wie möglich auch zu gestalten. Das heißt, die MitarbeiterInnen in den Unternehmen so frühzeitig wie möglich anzusprechen, mitzunehmen und Transformation mit den Mitarbeitern zu gestalten, weil wir der Überzeugung sind, das ist nur nachhaltig, so eine Veränderung, wenn alle frühzeitig mitgenommen werden. Und das sehe ich auch bei diesen Open-Source-Umstellungen. Damit das nachher wirklich von allen genutzt wird, müsste man ja auch frühzeitig die Mitarbeiter in einem Unternehmen mitnehmen. Denkt ihr das auch mit? Oder wie geht ihr damit um? Wie bindet ihr MitarbeiterInnen ein, wenn ihr ein Unternehmen dabei unterstützt, so eine Open-Source-Lösung für sich zu implementieren?
Also es ist einer der wichtigsten Punkte, den du mit ansprichst, zu sagen, also wenn wir die Gespräche jetzt führen, vielleicht anfangs mit der Geschäftsführung oder irgendeiner Teamleitung, die dann sagt, hey, ich hätte gern das und jenes, dann fragen wir natürlich erstmal, okay, also welches Problem soll gelöst werden damit? Was ist gerade die Herausforderung? Und dass wir diese Frage nicht nur der Geschäftsleitung oder der Teamleitung stellen, sondern auch den Mitarbeitenden. Weil wenn die halt auf einmal sehen, dass, also oder für sie das vielleicht gar kein Problem ist oder vielleicht ganz andere Probleme haben und man dann mit einer Software kommt, dann ist halt natürlich die Annahme oder dass die Personen dann diese Software verwenden oder damit glücklich sind und sagen, ja geil, jetzt haben wir endlich eine neue Software, eher gering. Und deshalb ist es ganz wichtig, immer zu schauen, wo haben die Leute, die letzten Endes dann mit der Software auch arbeiten, einen Vorteil damit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, im Handwerksbetrieb mittlerweile die ganzen Aufträge gibt es ja auch Apps oder so Möglichkeiten, wo ich jetzt sage, ich erfasse meine Tätigkeit, die ich gemacht habe und dann muss die Kundin da noch unterschreiben oder jenes und ich muss da das nochmal verändern und machen und jetzt sage ich, ich habe da jetzt noch eine neue Technologie, die das mit dem Sprachmodell, also mit einer KI irgendwie noch schneller macht, dann auch wirklich zu gucken, hilft das denn der Person, die dann wirklich mit der, letzten Endes der Kundin dann das abrechnet und das macht. Also in diesen Prozess einzusteigen und dann ist quasi die Nutzbarkeit oder halt die Verwertbarkeit des Tools und somit halt quasi dann die Effizienzsteigerung auch für so ein Unternehmen viel, viel höher, als wenn ich quasi von oben Gedanken mache, ja, ich kann jetzt, habe jetzt hier so eine Software und jetzt wird alles toller und besser und dann wird sie vielleicht im schlimmsten Fall nicht mehr genutzt oder falsch genutzt oder führt sogar zum Effektivitätsverlust. Und das ist ja dann nicht das Ziel, mit dem man quasi eine neue Software einführen wollte. Von daher ist es essentiell, die Mitarbeitenden von Anfang an mit ins Boot zu holen, die wirklich auch diese Software betreffen und
Und wenn jetzt Unternehmen Lust bekommen und sagen, Mensch, irgendwie hätte ich schon gerne so eine Open-Source-Lösung, für mein Unternehmen oder perspektivisch, wie viel Zeit müsste man so einplanen für so eine Umstellung? Hast du da irgendwie eine Größenordnung oder kann man das so generell nicht sagen?
Also da bin ich halt auch wieder bei dieser individuellen Beratung oder zu schauen, jede KMU steht irgendwo an Punkt und es kommt darauf an, will ich jetzt mein ganzes System umändern? Ist es nur eine Software? Und das ist halt sehr schwer. Also da kann ich sagen von, okay, wir wollen jetzt einfach ein neues Terminfindungsumfragetool nutzen. Okay, das ist in einer halben Stunde gemacht. Oder ich will halt jetzt ein Tool verwenden, wo wir unsere ganze Lagerlogistik widerspiegeln. Und dann müssen wir vielleicht noch Schnittstellen neu entwickeln und da anpassen an die Maschinen etc. Und dann bin ich eher, weiß ich nicht, bei 3 Monaten, die das irgendwie an Zeitumfang kostet. Das ist ja ein sehr individueller Prozess und da hilft es halt einfach auch, genau Beratungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, um sich da halt einmal ein kurzes Feedback zu holen. Also wenn ich jetzt, oder das machen wir auch, wenn wir so Erstgespräche haben, dann dauern die meist nicht länger als 15 bis 30 Minuten und dann können wir schon eigentlich gut sagen, ja, sind das jetzt hier 5 Stunden oder eher 200 Stunden, die so eine Umstellung auch an Ressourcen benötigt. Ja.
Danke nochmal für den Hinweis. Also denn an alle Unternehmen da draußen, wenn ihr interessiert seid, meldet euch entweder bei den Zukunftszentren oder bei Local IT und lasst euch einfach mal beraten, welche Möglichkeiten ihr habt.
Und wenn man, sagen wir, tatsächlich vielleicht auch mal auf eine größere Lösung umgestiegen ist, wie würdest du denn den Administrationsaufwand dann später einschätzen? Ist es dann mehr oder ist das dann ähnlich, wenn sich das mal so ein bisschen eingespielt hat?
Das kommt auch wieder ganz auf das Tool drauf an. Das ist dann auch die Zielstellung, okay, will ich mehr Kontrolle haben, will ich mehr Einblick ins System haben, dann gibt es ja auch, das kommt dann auch auf den Dienstleister an, dass der sagt, wir übernehmen komplett alles für euch, ihr wollt irgendeine Änderung und ihr wollt gerne, dass wir das machen, dann kann das halt der Dienstleister übernehmen und das kommt immer auf das Tool drauf an. Auf jeden Fall sind natürlich solche großen Player wie irgendwie Microsoft und Google darauf spezialisiert, so wenig wie möglich Aufwand den Menschen halt zu geben. Und dann bin ich aber auch wieder bei dem Punkt, den ich schon erwähnt habe. Es gibt auch gute Open-Source-Software, die das genauso kann oder besser, aber es gibt auch Open-Source-Software, die es nicht so gut kann. Und dann ist es uns immer wirklich ein Anliegen zu sagen, was kann die Software gerade und was nicht? Und das wirklich mit den Anliegen abzugleichen. Also wenn die Person sagt, okay, mir ist halt Datenunabhängigkeit wichtig und ich will auch noch Kosten sparen, aber zum Beispiel die UX, UI, also Bedienbarkeit ist mir nicht so wichtig und wenn ich dann manchmal irgendwie noch eine zweite Schleife drehen muss, dann passt das. Und dann würde ich auch sagen, okay, dann kann man die Software nehmen. Aber wenn die Person sagt, nee, ich will halt auch noch eine gute UX, UI, dann kann ich sagen, okay, entweder gibt es das nicht oder es gibt hier noch dieses Tool. Aber diesen Blickwinkel darauf, da einmal auch Acht zu legen und auch wenn ihr mit Dienstleistern redet, die dann auch sagen, ja, mit Open Source kenne ich auch, wird alles besser, das auch kritisch zu hinterfragen, hey, ich nutze hier gerade dieses Tool. Ist das wirklich von der UX, UI besser als dieses Open Source Tool? Und das würde ich echt immer gerne mitnehmen, weil es gibt nichts Unglücklicheres, auch für uns, die ja für digitale Souveränität einstehen, irgendwie eine Organisation oder ein Unternehmen umgestellt zu haben, die dann unzufrieden sind und sagen, nee, nie wieder Open Source, das ist ja nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und deshalb ist dieser Realabgleich von dieser vorhandenen Software zu der neuen sehr wichtig. Und gleichzeitig will ich auch sagen, betone ich es ja weiterhin, es gibt auch Open Source Software, die viel, viel besser ist als die proprietäre. Aber das muss halt abgeglichen werden.
Ja, auch nochmal ein wichtiger Punkt mit dem Vertrauen, ne? Dass man da einfach nicht Vertrauen verspielt, wenn man gerade an so einem Punkt ist, dass man mehr und mehr Personen, Unternehmen sensibilisieren will, diesen Weg zu gehen und das zu testen. Ne?
Ja, das wäre Erwartungsmanagement ist auch wichtig in solchen Prozessen, merken wir ja. Mal so aus deiner Erfahrung heraus, wenn die Leute an euch herantreten, wie viele kommen und sagen, okay, ich will sozusagen komplett von den ganzen proprietären Software-Geschichten los und wirklich nur noch Open Source nutzen? Und wie viele sind eher so in diesem Mischbereich? Also aus deiner Erfahrung, was würdest du da sagen, wie sich das so verteilt? Kannst du das vielleicht mal so Pi mal Daumen einschätzen?
Also da wir ja schon einen großen Fokus auf Open Source legen und digitale Souveränität, würde ich schon sagen, dass so 70% der Organisationen und Firmen, die an uns herantreten, schon sagen, ja, sie wollen aufgrund der digitalen Unabhängigkeit Open Source Lösungen einsetzen.
Also komplett dann auch.
Ja, genau, auch komplett umstellen oder soweit es möglich gibt. Und dann würde ich jetzt so sagen, so 30% sagen, ja, ich habe davon mal gehört oder was bringt das jetzt oder ich bin einfach hier unzufrieden und habe mal gehört, Open Source könnte ja was sein, oder ich habe gehört, das ist kostenlos und wir zahlen hier gerade ganz viele Lizenzgebühren. Was ist da so machbar? Also das ist in der Bandbreite.
Und Jeremias, wie funktionieren eigentlich eure Workshops? Also wie schafft ihr es, dass die Teilnehmenden in ihrer Souveränität am Ende gestärkt werden? Kannst du noch mal kurz uns abholen, wie ihr sozusagen arbeitet mit Interessenten?
Also wenn jetzt jemand uns anfragt und sagt, okay, also dann ist meine erste Frage so, warum willst du eigentlich digital souverän sein oder was ist dir daran wichtig, wo, also zu gucken, wo ich die Person abholen kann. Und dann, wie gesagt, kommt eher so die Aussage entweder, ja, ich habe gehört, damit kann ich Kosten sparen, oder ich verfolge das jetzt hier mit den USA und Trump und was sie da alles machen und das gefällt mir nicht. Oder es kommt jemand und sagt, hey, ich habe Sorge um meine Daten. Und da ist so mein erster Anstieg halt zu fragen, aus welcher Richtung kommt das dann her? Und dann halt zu schauen, okay, was sind die Problemstellungen? Als nächsten Schritt zu fragen, was sind denn eigentlich eure Ressourcen? Also wenn jemand mit großen Wünschen ankommt, dann will ich ihm auch nicht versprechen, aber wir dehnen nicht Ressourcen und sagen, jetzt wird alles besser, sondern die zweite ist dann der Punkt auch der Ressourcen. Und die dritte Sache, die ich dann angehen würde, ist halt zu gucken, okay, wie können wir wirklich alle Mitarbeitenden oder das Team mitnehmen und wie kriegen wir halt quasi einen Starter rein? Fangen wir mit einer kleinen Pilotphase an oder macht es schon Sinn, hier, weil das so sicher ist oder so mit Vorgesprächen so klar ist, okay, wir können jetzt komplett umstellen.
Und wir hatten das Thema Mitbestimmung gerade schon. Warum stärken Open-Source-Modelle Mitbestimmung und Demokratie? Weil das ist anscheinend ja auch so ein Herzensthema in eurem Verein. Das wäre noch schön, wenn du uns dann nochmal zum Abschluss abholst.
Gerne. Also für mich hat quasi, wie Open-Source funktioniert, hat das was von Machtdezentralisierung zu tun. Heißt, demokratisch Systeme funktionieren ja so, dass wir halt Macht aufteilen. Wir haben jetzt keinen so großen Abstich in unsere demokratischen Systeme und wie sie funktionieren, aber im Grunde geht es ja darum, immer Macht zu dezentralisieren. Was wir gerade halt sehen mit den großen Tech-Playern ist, dass sich halt ganz viel Macht konzentriert. Und wenn dann demokratische Systeme das nicht schaffen oder das sogar befürworten, wie wir in den USA jetzt sehen, und sie keine Regularien haben, dann führt das halt zu großen Destabilisierungen in der Demokratie. Und von daher ist für uns quasi, was wir machen mit digitaler Souveränität und Open Source, auch so ein Grundpfeiler, dass wir sagen, damit schützen wir halt Demokratien. Indem wir halt eine Software quasi frei verfügbar machen, ist einmal einsichtbar, was damit passiert. Das sehen wir bei den großen Tech-Playern nicht. Wir sehen immer nur in Facebook oder Meta, dann kommt der Datenskandal und der raus. Wüssten wir, was die Software macht, wüssten wir schon viel früher, was damit passiert. Das heißt, das ist halt ein Kontrollmechanismus oder quasi eine Machtinstanz. Wir sehen, was diese Software wirklich macht und was nicht. Und der zweite Part ist, dass dadurch, dass die Software, also wenn sie free open source ist, natürlich auch von verschiedenen weiterentwickelt und genommen werden kann. Ich kann jetzt nicht einfach Microsoft nehmen und sagen, wenn mir das nicht mehr passt, und mein eigenes Microsoft anbieten. Und somit habe ich eine Möglichkeit, halt auch diese Macht auch wieder nachzujustieren oder zu steuern, indem sie halt auf viele Dienstleister gestreut wird. Das meinte ich ja auch als Vorteil. Wenn mir der eine Dienstleister in dieser Open-Source-Software nicht gefällt, dann bin ich von denen nicht abhängig, sondern ich kann mir einen anderen suchen. Also viele Mechanismen, die dann in diesem Open-Source-Gedanken drin sind, ermöglichen halt einfach Machtdezentralisierung. Und das fördert einmal für uns halt auch demokratische Prozesse, aber auch letzten Endes für die Unternehmen hat das halt viele, viele Vorteile, die es ermöglicht. Ein Beispiel zu nennen, wenn sich jetzt ein Handwerksverband, bleiben wir wieder bei dem Handwerksbereich drin, sagen, ich habe eine Software oder ich habe ein Problem und jetzt tue ich mich mit ganz vielen Unternehmen zusammen und dann bezahlt der eine den Teil der Software, den der Software, anstatt dass da quasi ein Anbieter kommt und sagt, ja, ich habe hier eine Software, aber ihr zahlt jetzt hier monatlich horrende Lizenzgebühren und haben dann quasi die Macht zu sagen, aha, jetzt sind die alle abhängig von uns, jetzt nehmen wir die Preise nochmal höher, ist es halt auch wieder einfach ein Instrument, um Macht zu dezentralisieren, was dann halt einen Mehrwert für Demokratien und letzten Endes auch für die Unternehmen führt. Also das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum ja demokratische Systeme viel stärker und resilienter und wirtschaftlicher sind als Systeme, die autokratisch funktionieren.
Ja, super abgeholt. Und ich bin auch der Meinung, da müsste eine viel größere gesellschaftliche Debatte zu stattfinden. Und deswegen ganz toll, was ihr macht als Verein, Martin, wir haben eine tolle Abschlussfrage noch, ne?
Ja, ich bin mal gespannt. Als Abschlussfrage haben wir uns vom Podcast Hotel Matze inspirieren lassen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da wird nämlich immer die gleiche Frage benutzt und die ist die. Die würden wir dir auch gerne heute stellen. Stell dir vor, du bekommst in Berlin am Alexanderplatz eine Plakatwerbung für ein Jahr kostenlos gestellt. Was würdest du draufschreiben?
Macht euch unabhängig, nutzt digital souveräne Tools, stärkt die Demokratie.
Ja, super. Klasse Schlusswort, dem kann ich mich nur anschließen. Jeremias, total spannender Einblick, auch sozusagen, klar, man muss immer so auf den Einzelfall schauen, das ist klar, aber ich glaube, es ist wichtig, ganz praktisch den Leuten zu erzählen, wie die Sachen funktionieren können. Hilft vielleicht so ein bisschen da auch die Ängste und Hürden abzubauen. Und jetzt in der Runde ist das für mich zumindest irgendwie nochmal viel plausibler alles geworden, viel besser einzuschätzen und ich hoffe, die Zuhörenden ging es ähnlich. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Sachen, die du dir jetzt nochmal in unserer Zukunftsmusik erzählt hast. Tanja, was hast du gelernt?
Ja, also es ist so viele Möglichkeiten stecken an Open Source und ich fand es auch immer so toll, wie du dargestellt hast, es gibt auch nicht die eine Open Source Lösung, dass man ganz individuell schauen muss. Und dass es da gute und schlechte Lösungen gibt und wie wichtig das ist, jetzt in dieser Phase kein Vertrauen zu verspielen, damit so viele wie möglich überzeugt werden, das auszuprobieren und umzustellen, dieses Thema. Ich glaube, da brauchen wir alle noch einen ziemlich langen Atem, ne?
Also ich glaube, da noch irgendwie so anzuschließen, was dieser lange Atem angeht, ist, dass ich das Gefühl habe, die USA oder viele Tech-Konzerne dort sind uns halt irgendwie halt so 10, 20 Jahre voraus mit den Softwareentwicklungen oder vielen Lösungen. Und das durch quasi aber das Coden von Sprachmodellen und wenn wir jetzt halt stärken und quasi die eigene digitale Souveränität stärken, habe ich das Gefühl, wir können diese 10, 20 Jahre innerhalb von 3 bis 5 Jahren auch wieder aufholen, weil so viel jetzt möglich ist. Und von daher braucht es jetzt quasi die, oder gibt es ja auch schon viele PionierInnen, die vorausgehen. Und ich habe das Gefühl, dass dann, oder auch die Zuversicht, wir schnell, viel schneller unabhängig von den großen US-Konzernen werden und dann sogar auch noch bessere Lösungen bauen können. Weil also diese zentralisierten Lösungen haben halt auch ganz, ganz, ganz viele Nachteile, die mit halt Open Source, dadurch, dass es halt viel individueller ist, viel anpassbarer, ja, viel mehr Möglichkeiten gibt und dann eigentlich zu viel größeren Effizienzgewinnen kommt, als wenn ich jetzt halt so eine große Einheitslösung einkaufe. Ich glaube, das nochmal als Anmerkung dazu, ja.
Dann will ich einfach euch nur viel Glück wünschen für euren Verein, dass ihr ganz viele Leute erreicht. Macht weiter so.
Schön, dass wir auch einen positiven Blick in die Zukunft haben. Jeremias, vielen Dank und alles Gute euch und eurem Verein.
Ja, vielen Dank auch an euch beide und für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder sendet uns eine E-Mail an zukunftsmusik@rkw.de. Um keine Zukunftsmusik mehr zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal. Mehr Informationen zum ESF-Plus-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet ihr auf unserer Website zukunftszentren.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier in der Zukunftsmusik.